Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Predigttext für die heutige Predigt steht im Markus-Evangelium, Kapitel 9, die Verse 2 bis 13. Ich lese uns aber wegen dem Zusammenhang ab Kapitel 8, Vers 34. Predigt wird dann über die Verse 2 bis 13 von Kapitel 9 gehen, aber ich werde uns ab Kapitel 8, Vers 34 lesen. Und er, also Jesus, rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen: Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Und er sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und den Jakobus und den Johannes zu sich und führt sie allein beiseite auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verklärt. Und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß wie Schnee, wie kein Bleicher auf Erden sie weiß machen kann. Und es erschien ihnen Elia mit Mose, die redeten mit Jesus. Und Petrus begann und sprach zu Jesus: Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. So lass uns 3 Hütten bauen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren voller Furcht. Da kam eine Wolke, die überschattete sie, und aus der Wolke kam eine Stimme, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und plötzlich, als sie umherblickten, sahen sie niemand mehr bei sich als Jesus allein. Als sie aber vom Berg herabgingen, gebot er ihnen, niemanden zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden sei. Und sie behielten das Wort bei sich und besprachen sich untereinander, was das Auferstehen aus den Toten bedeute. Und sie fragten ihn und sprachen: Warum sagen die Schriftgelehrten, dass zuvor Elia kommen müsse? Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Elia kommt wirklich zuvor und stellt alles wieder her, so wie es auch über den Sohn des Menschen geschrieben steht, dass er viel leiden und verachtet werden muss. Aber ich sage euch, dass Elia schon gekommen ist, und sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten, wie über ihn geschrieben steht. Soweit Gottes Wort. Ich habe heute eine Gliederung für die Predigt mitgebracht, auf so kleinen Blättern. Ich hoffe, jeder von euch hat eine, sonst liegen auch noch ein paar hier vorne. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Was war der glücklichste Moment in deinem Leben? Denkt alle mal kurz darüber nach. Viel besser wird es im Himmel sein. Denn dort im Himmel ist Gott in seiner ganzen Herrlichkeit und deswegen ist dort die vollkommene Freude zu finden. Eine Freude, die dich für alle Ewigkeiten völlig zufriedenstellt. Ich denke, die meisten von euch, wenn nicht sogar alle, stimmen dem mit dem Kopf zu. Aber Hand aufs Herz, wenn wir so in unser Leben blicken und unser Leben leben, dann denken wir doch eigentlich nicht an den Himmel, oder? Wir haben schließlich schon genug Probleme im Alltag. Große Probleme mit Krankheiten oder Beziehungen, in denen es Krisen gibt. Mittlere Probleme mit Prüfungen, die anstehen oder Arbeiten, die abgegeben werden müssen. Kleinere Probleme, weil der Autoschlüssel mal wieder weg ist. Oder man sich nicht entscheiden kann, was man heute essen oder anziehen will. Und auch wenn wir fast alle vom Kopf her an den Himmel glauben, ich behaupte mal, im praktischen Leben hat der Himmel für uns meistens die gleiche Bedeutung wie das Schlaraffenland, das es nicht gibt. Nämlich fast gar keine. Und das ist nicht gut. Aber es hat seinen Grund. Ich glaube, wir leben heute als Christen oft mit der Einstellung, diese Welt hier ist unser Zuhause. Und irgendwann, so sehen wir die Zukunft vor uns und denken uns, naja, dann fahren wir so in den Himmel, wie wenn wir in den Urlaub fahren würden. Da ist es dann wunderschön und wir bleiben einfach da. Aber so richtig zu Hause, also so richtig der Alltag und so, das ist hier. Hier gehören wir hin. Das ist die Einstellung, die wir oft haben. Die Bibel gibt uns ein anderes Bild, ein genau umgekehrtes Bild. Sie sagt, unsere Heimat ist im Himmel, da sind wir zu Hause und hier auf der Erde sind wir nur Pilger. Da sind wir nur zu Besuch oder auf der Durchreise. Seht ihr den Unterschied zwischen diesen Einstellungen? Und ich hoffe, dass wir heute verstehen oder etwas mehr davon verstehen, warum wir auf den Himmel ausgerichtet sein sollten und warum wir unser Leben mit der Einstellung leben sollten, unsere Heimat ist nicht hier unten, sondern im Himmel. Nicht nur wir haben das Problem, dass wir völlig auf diese Erde fixiert sind, sondern das hatten auch vor 2000 Jahren die Jünger. Das sehen wir schon daran, dass sie auf einen Messias warteten, der ihnen auf der Erde helfen wird, der möglicherweise die Römer vertreiben wird und der ihnen auf der Erde ein Leben ermöglichen wird, was so angenehm wie möglich ist. Jesus wollte den Jüngern beibringen, dass sie eine andere Einstellung haben sollen. Und um das zu tun, gibt er ihnen einen kurzen Einblick in den Himmel. Und er nimmt die Jünger dazu mit auf einen hohen Berg, um ihm etwas von seiner eigenen Herrlichkeit zu zeigen. Von einer Herrlichkeit, die er eigentlich für sie aufgegeben hatte, als er Mensch wurde. Einer Herrlichkeit, die den Jüngern helfen sollte, ein Leben zu leben, das nicht auf diese Erde, sondern auf den Himmel ausgerichtet ist. Eine Herrlichkeit, für die sie geschaffen wurden. Und das bringt uns zum Thema für die heutige Predigt, ein kurzer Einblick in die Welt, für die du gemacht bist. Wir wollen uns drei Punkte angucken. Erstens der kurze Einblick, das sind die Verse 2 bis 8. Zweitens die harte Realität, das sind die Verse 9 bis 13. Und drittens der praktische Nutzen. Da fassen wir dann nochmal alles zusammen und fragen uns, was das für uns heute für eine Bedeutung hat. Beginnen wir mit Punkt 1. Der kurze Einblick. Das sind die Verse 2 bis 8. Es ist jetzt 6 Tage her, dass Jesus seinen Jüngern von den beiden Kreuzen erzählt hatte. Von dem einen Kreuz, was er selbst tragen wird, und von dem Kreuz, was die Jünger tragen müssen. Das erste Kreuz, das würde er für die Schuld der Welt auf sich nehmen. Das zweite Kreuz müssen die Jünger tragen und mit ihnen alle, die Jesus von ganzem Herzen nachfolgen wollen. Also auch wir. Und zum Schluss hat er ihnen dann noch angekündigt, dass einige von den Jüngern nicht sterben werden, bevor sie das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen. Das ist Kapitel 9, Vers 1. Und wir haben uns beim letzten Mal gefragt, was heißt dieser seltsame Vers? Es war ganz einfach eine Aussicht auf das, was wir heute gelesen haben. Jesus hat den Jüngern gesagt, okay, jetzt seht ihr zwar schon das Reich Gottes so ein bisschen, aber ihr seht es noch nicht in Kraft. Und irgendwann werde ich euch mitnehmen und dann werde ich euch einen kurzen kleinen Einblick da reingeben, wie es aussieht, wenn das Reich Gottes in Kraft da ist. Und an diesem Tag ist es soweit. Jesus hatte seinen Jüngern wahrscheinlich nicht erzählt, was sie erwarten würde. Er hat einfach die drei Jünger mitgenommen, die ihm am nächsten standen, und die anderen 9 kurzerhand zurückgelassen. Zusammen stiegen sie mit Jesus auf einen hohen Berg. Um welchen Berg es sich handelt, das verrät uns die Bibel nicht. Der Tradition nach war es der Berg Tabor, ein hoher Berg im Norden Israels, auf dem heute auch die sogenannte Verklärungskirche steht, die dort mal irgendwelche Leute hingebaut haben. Aber es ist längst nicht sicher, dass es auf diesem Berg passiert ist. Es muss auf jeden Fall ein markanter Berg im Norden von Israel gewesen sein, denn in der Gegend war Jesus zu dieser Zeit unterwegs. Und oben auf dem Berg passiert etwas Seltsames, wir können auch sagen, etwas Atemberaubendes. Jesus wird vor den Augen seiner Jünger verklärt. Das lesen wir am Ende vom Vers 2 in unserer deutschen Bibel. Und jetzt fragen sich die meisten von euch wahrscheinlich, was heißt verklärt? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das Wort Verklärung oder verklärt nicht besonders treffend finde. Dieses Wort benutzt man im Deutschen für dieses Ereignis, aber ganz ehrlich, wer kann mit diesem Wort heute aus dem Alltag irgendwas anfangen? Was heißt Verklärung? Im griechischen Original steht für das Wort Verklärung das Wort Metamorphosis. Vielleicht weiß der ein oder andere von euch noch aus dem Biounterricht, was eine Metamorphose ist. Zum Beispiel bezeichnet man den Vorgang als Metamorphose, wenn eine Raupe sich verpuppt und dann zu einem Schmetterling wird. Was macht eine Raupe in dieser Situation? Sie verändert ihre Gestalt. Und genau das bezeichnet der Begriff Metamorphose. Und genau das soll mit dem deutschen Begriff Verklärung zum Ausdruck kommen. Jesus verändert sein Aussehen oder seine Gestalt. Jesus sah in diesem Moment, als er verklärt wurde, nicht mehr so aus, wie er vorher ausgesehen hatte. Dieses Ereignis, das wirkt auf uns irgendwie seltsam oder rätselhaft. Vielleicht geht es euch wie mir. Ich kannte die Geschichte seit dem Kindergottesdienst. Ich hätte sie euch nacherzählen können, aber ich hätte euch im Grunde nicht erklären können, was sie bedeutet. Warum macht Jesus das mit seinen drei Jüngern auf einen Berg gehen und dann plötzlich anders aussehen? Gott, der Sohn, die zweite Person der Dreieinigkeit, war Mensch geworden. Jesus. Jesus sah ganz normal aus, so wie tausende anderer junger Männer im Nahen Osten auch. Aber das ist natürlich nicht so, wie er eigentlich aussieht. Und ich glaube, dieses Ereignis ist da, weil Jesus den Jüngern einen kleinen Einblick gibt in die unmittelbare Gegenwart Gottes. Um ihnen einen Einblick da rein zu geben, wie er dort ausgesehen hat, wo er herkam, bevor er Mensch wurde. Um vielleicht mal ein irdisches Bild zu nehmen, um das etwas zu verstehen. Oftmals lernt man ja Menschen auf der Arbeit oder in der Gemeinde oder in der Schule kennen und hat dort Kontakt zu ihnen und lernt auch ein bisschen was über sie und unterhält sich mit ihnen. Und irgendwann laden diese Menschen einen dann mal zu sich nach Hause ein. Wenn ich dann bei jemandem zum ersten Mal zu Hause bin, dann geht es mir immer so, dass ich diese Menschen nochmal von einer ganz anderen Seite kennenlerne. Nochmal ganz neue Aspekte an ihrem Wesen, an ihrem Charakter, an dem, was ihnen wichtig ist, kennenlerne. Und das ist vielleicht ein schwaches Bild für das, was Jesus hier macht. Jesus nimmt die Jünger mit in die Welt, wo er eigentlich herkommt. Wobei er sie eigentlich nicht dorthin mitnimmt, denn Jesus wohnt nicht auf einem hohen Berg irgendwo im Norden von Israel, so wie die griechischen Götter auf einem Berg wohnen. Sondern es ist mehr so, dass die Heimat, wo er herkommt, für eine kurze Zeit auf diesen Berg herabkommt und den Jüngern eben einen kurzen Einblick bietet, wie es dort ist, wo Jesus eigentlich herkommt. Und so können die Jünger und mit den Jüngern auch wir Jesus so kennenlernen oder wie von ganz neuen Seiten kennenlernen. Und andere Dinge, die wir schon über ihn wussten, aus den ersten Kapiteln im Markus-Evangelium, die sehen wir bestätigt. Und ich glaube, in diesen Minuten, wo Jesus auf diesem Berg seine Gestalt veränderte, verklärt wurde, da gibt es sechs Dinge, die die Jünger und damit auch wir über Jesus lernen können. Die erste Sache, die wir sehen, ist, dass Jesus die Herrlichkeit Gottes ist. Das ist Vers 3. Dort lesen wir: Und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß wie Schnee, wie kein Bleicher auf der Erde sie weiß machen kann. Matthäus berichtet uns im Parallelbericht, dass sein Gesicht wie die Sonne leuchtete. Wir lesen das so. Aber man muss sich mal in die Jünger hineinversetzen. Jesus läuft mit ihnen auf einen hohen Berg, und zwar nur die vier ganz alleine. Das wird in Vers 2 extra betont. Und oben angekommen verändert er plötzlich sein Aussehen und fängt an zu strahlen. Das hat die Jünger umgehauen. Wir werden gleich noch sehen, wie sie anfingen, seltsame Dinge zu reden, seltsame Dinge zu tun. Und Lukas berichtet sogar, dass das alles so eindrücklich war, dass sie mittendrin in der ganzen Sache für eine kurze Zeit vor Erschöpfung eingeschlafen sind. Bisher hatten sie Jesus nur als ganz normalen Menschen wahrgenommen, der zwar durch seine Taten und durch seine Reden immer wieder deutlich machte, dass er mehr ist als ein normaler Mensch. Aber trotzdem sah er bis jetzt ja immer ganz normal menschlich aus. Bis zu diesem Zeitpunkt. Und in diesem Moment leuchtete Jesus in der ganzen Herrlichkeit Gottes. Und das ist es, was Jesu eigentliches Wesen ist. Der Schreiber des Hebräerbriefes schreibt: Dieser Jesus ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes und der Ausdruck seines Wesens. Jesus ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes und der Ausdruck seines Wesens. Wie herrlich ist Gott? So herrlich, wie Jesus jetzt strahlt, das durften die Jünger sehen. Mehr als 1000 Jahre zuvor war Mose auch auf einen hohen Berg gestiegen, auf den Berg Sinai. Auch er bekam dort einen Einblick in Gottes unmittelbaren Herrschaftsbereich. Und auch er leuchtete von der Herrlichkeit Gottes. Wir lesen in 2. Mose 34, Vers 29, wir haben das eben schon mal gelesen. Als nun Mose vom Berg Sinai hinabstieg und die beiden Tafeln des Zeugnisses waren in der Hand Moses, als er vom Berg herabstieg, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Angesichtes strahlte, weil er mit ihm geredet hatte. Aber achtet mal darauf, es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen Mose und Jesus. Mose leuchtete, weil Gott ihn angestrahlt hatte. Wie der Mond leuchtet, weil ihn die Sonne anstrahlt. Jesus ist Gott und er leuchtet deswegen von selbst, so wie die Sonne. Matthäus schreibt sogar, dass Jesu Angesicht wie die Sonne leuchtete. Die Geschichte geht weiter. Denn nicht nur das neue Aussehen von Jesus war absolut außergewöhnlich, sondern plötzlich kamen noch zwei andere Männer dazu. Niemand Geringeres als Mose und Elia. In Vers 4 lesen wir, und es erschien ihnen Elia mit Mose. Die redeten mit Jesus. Mose und Elia galten im Volk Israel als zwei der wichtigsten Personen im gesamten Alten Testament. Mose stand für das Gesetz, Elia stellvertretend für die Propheten. Und gemeinsam waren sie sowas wie das personifizierte Alte Testament. Wenn wir einen zugegeben schwachen Vergleich suchen, könnte man sagen, so wie Franz Beckenbauer für den deutschen Fußball ein Gesicht gibt, oder wie Franz Beckenbauer dem deutschen Fußball ein Gesicht gibt, so in etwa standen Elia und Mose stellvertretend für das ganze Testament. Also alles, was die Leute damals von der Bibel hatten. Und gemeinsam bezeugen sie, dass Jesus der wahre Messias ist. Das ist das Zweite, was wir über Jesus lernen. Er ist der wahre Messias. Aber jetzt die Frage, wie tun sie das? Dazu ein Beispiel. Nehmen wir mal an, ein Mann würde im Jahr 2014, also heute, öffentlich auftreten und behaupten, ich bin der mächtigste Mann der Welt. Ich glaube, wir würden ihn auslachen oder zumindest belächeln. Aber nehmen wir an, derselbe Mann würde einfach ins Bundeskanzleramt marschieren, Angela Merkel würde sich freuen, ihn zu sehen, würde eine Pressekonferenz organisieren und mit ihm reden und Obama würde sich aus Amerika aufmachen, so schnell wie es geht, um auch dabei zu sein. Dann würde uns doch ganz schnell das Lachen im Hals stecken bleiben. Wir würden denken, naja, seine Behauptung ist zwar dreist, aber irgendwas muss da dran sein. Und so ähnlich ist es hier bei Jesus. Jesus behauptete von sich, der angekündigte Messias aus dem Alten Testament zu sein. Jesus behauptete sogar von sich, dass sich das gesamte Alte Testament auf ihn bezieht und sich um ihn dreht. Zum Beispiel in Johannes 5 diskutiert Jesus mit den Pharisäern und sagt dann irgendwann zu ihnen, ihr erforscht die Schriften, also das Alte Testament, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Das ist eine ganz schön steile Behauptung. Aber Mose und Elia scheint das überhaupt nicht zu stören. Die, die das Gesetz und die Propheten verkörpern, sie unterhalten sich einfach mit Jesus. Und damit bestätigen sie, dieser Jesus ist kein Spinner, der einfach größenwahnsinnige Dinge von sich behauptet. Er ist wirklich der Messias, von dem das ganze Alte Testament spricht. Das war erstmal zu viel für die Jünger. In Vers 5 lesen wir, und Petrus begann und sprach zu Jesus, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind, so lass uns drei Hütten bauen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Ihr kennt bestimmt alle diese Situationen, wo irgendwas passiert, worauf ihr nicht vorbereitet seid. Und dann fangt ihr an, irgendetwas ohne viel Sinn zu reden oder irgendetwas zu machen und nachher denkt ihr euch, hätte ich doch einfach mal den Mund gehalten und es nichts oder und nichts gemacht. Ich glaube, sowas haben wir hier. Es ist Petrus mal wieder, der jetzt meint, hier wieder irgendeine Ordnung in diese Situation bringen zu müssen. Es ist gut hier, stellt er fest, und plant gleich mal den Bau von 3 Hütten. Warum er das tut, wird nicht eindeutig klar. Möglichkeit 1, Petrus war einfach verwirrt und tat deswegen verwirrte Dinge. Vers 6 legt das nahe, er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren voller Furcht. Möglichkeit 2, er fand die Situation so ergreifend, so schön, dass er sie irgendwie zum Dauerzustand machen wollte. Wenn einer von uns für ein paar Minuten die Herrlichkeit Gottes sehen dürfte, dann garantiere ich euch, er würde auch nicht mehr weg wollen. Wie dem auch sei, Petrus redet vollständig am eigentlichen Sinn dieses Ereignisses vorbei. So sehr, dass auch niemand auf ihn eingeht. Nicht die anderen Jünger, nicht Mose, nicht Elia und auch nicht Jesus. Aber wisst ihr, was das eigentlich Verwirrende an Petrus hier ist? Er hat in Jesus Gott in seiner Herrlichkeit ins strahlende Gesicht gesehen und lebt immer noch. Im Alten Testament war das undenkbar. Mose durfte die Herrlichkeit Gottes von hinten sehen. Wir haben das eben gesehen. Keinem war Gott im Alten Testament so nahe gekommen wie Mose. Aber auch zu ihm sagt Gott: Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Die Jünger konnten das jetzt. Und die Frage ist, warum konnten sie das? Die Antwort: Weil Jesus der wahre Hohepriester ist. Das ist die dritte Sache, die wir über Jesus lernen. Er ist der, der Gemeinschaft mit dem Vater möglich gemacht hat. Was im Alten Testament unmöglich war, das war jetzt möglich. Petrus war überhaupt nur in der Lage, wirre Dinge zu reden und zu tun, weil Gott durch Jesus diese Brücke gebaut hatte. Das Hüttenbauprojekt von Petrus verlief also im Sande. Aber das Ereignis an sich war noch nicht vorbei. Jesus strahlte immer noch in seiner Herrlichkeit. Elia und Mose waren auch noch da. Da erschien plötzlich am Himmel eine große Wolke. Auch das ist wieder sehr interessant. Denn im Alten Testament hatte die Wolke und die Herrlichkeit Gottes sehr viel miteinander zu tun. Gehen wir noch einmal mehr als 1000 Jahre zurück, wieder zu Mose. Als Mose auf dem Berg Sinai war, lesen wir: Als Mose auf den Berg stieg, bedeckte eine Wolke den Berg. Und die Herrlichkeit des Herrn ruhte auf dem Berg Sinai und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage lang. Einige Zeit später errichtete dann das Volk im Auftrag Gottes ein Zelt, in dem man Gott begegnen konnte. Die Stiftshütte. Wir lesen das in 2. Mose 40. Da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Wir können also sagen, die Wolke der Herrlichkeit Gottes zog vom Berg Sinai herab in die Stiftshütte. Und sie zog anschließend mit dem Volk durch die Wüste nach Israel. Und in Israel blieb sie erstmal in der Stiftshütte, bis Salomo den Tempel gebaut hatte. Und als der Tempel dann fertig war, zog die Wolke von der Stiftshütte in den Tempel um. Und auch dort blieb sie für Jahrhunderte. Bis der Ungehorsam des Volkes so groß war, dass die Wolke der Herrlichkeit Gottes aus dem Tempel auszog. Kurz bevor der Tempel dann von den Babyloniern zerstört wurde. Hesekiel sieht das in einer tragischen Vision in Hesekiel 10. Und die Frage ist, wo ist jetzt die Herrlichkeit Gottes? Später hat Hesekiel eine weitere Vision, in der er sieht, dass die Herrlichkeit in den Tempel zurückkehrt. Und auch der Prophet Haggai sagt über einen neuen Tempel, dass dessen Herrlichkeit größer sein wird als jemals zuvor. Tatsächlich baut das Volk auch einen neuen Tempel unter Esra. Aber das Erschütternde ist, die Wolke der Herrlichkeit Gottes kehrte nie wieder dorthin zurück. Der neue Tempel, den Esra gebaut hatte vor mehreren hundert Jahren, der stand zur Zeit von Jesus immer noch in Jerusalem. Aber nie wieder lesen wir von dieser Wolke. Bis zu diesem Tag auf dem Berg. Da kommen die Herrlichkeit und die Wolke wieder zusammen. Aber diesmal nicht in einem Gebäude aus Steinen, sondern auf Jesus Christus. Er ist der wahre Tempel. Und das ist das vierte, was wir über Jesus lernen. Wo wohnt Gott in seiner Herrlichkeit auf dieser Erde? Nicht mehr in einem Gebäude aus Steinen, sondern in seinem Sohn Jesus Christus, dem wahren Tempel. Aber auch das ist noch nicht alles. Denn es erschien nicht nur die Wolke, sondern Gott der Vater sprach aus der Wolke. In Vers 7b lesen wir: Aus der Wolke kam eine Stimme, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn. Vieles hier erinnert euch wahrscheinlich an die Taufe von Jesus. Auch dort sprach der Vater aus dem Himmel: Dies ist mein geliebter Sohn. Und neben der Taufe ist das hier das zweite und letzte Mal, dass Gott der Vater Jesus direkt als seinen Sohn bestätigt. Bei allen Gemeinsamkeiten zwischen der Taufe und dem Ereignis hier gibt es auch Unterschiede. Ich glaube, der deutlichste Unterschied ist, dass Gott der Vater bei der Taufe Jesus offenbart hat als seinen Sohn, der Mensch geworden ist. Fast nirgends wurde die Menschlichkeit von Jesus so deutlich wie bei seiner Taufe. Jesus stellt sich sündigen Menschen gleich und lässt sich zur Buße taufen. Obwohl er es als sündloser Mensch eigentlich nicht nötig hatte, stellt er sich mit den Menschen auf eine Stufe. Und hier jetzt beim zweiten Mal offenbart der Vater Jesus mehr nach seiner göttlichen Natur. Jesus strahlt und ist umhüllt von der Wolke der Herrlichkeit. Nirgends sonst wurde vielleicht die Göttlichkeit Jesu auf dieser Erde so deutlich wie auf diesem Berg. Das Fünfte, was wir lernen, ist also, Jesus ist Gottes Sohn, weil Gott der Vater es bestätigt. Aber der Vater sagt noch mehr als nur: Dies ist mein geliebter Sohn. Am Schluss von Vers 7 lesen wir: Auf ihn sollt ihr hören. Jesus ist auch der wahre Prophet. Und das ist das Sechste, was wir während dieser Begebenheit über Jesus lernen. Es gibt etwas, das für die Jünger mindestens genauso wichtig war, wie ihn zu sehen. Sie sollten auf ihn hören. Jesus war der größte und letzte Prophet. Und das heißt nicht, dass er die anderen Propheten aus dem Alten Testament alle abschaffte, sondern er erfüllte sie und das, was sie geschrieben hatten. Jesus sagte von sich selbst, dass er nicht gekommen ist, um das Alte Testament aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. Aber damit ist er eben auch der Schlüssel zum Verständnis der Bibel. Und deswegen sollten die Jünger auf ihn hören. Der strahlende Jesus, Mose und Elia, die Wolke und dann noch die Stimme aus dem Himmel, das war alles zu viel für die Jünger. Sie fielen auf ihr Angesicht und lagen erstmal da, das berichtet uns Matthäus. Als Jesus sie kurz später anfasste und sie sich umguckten, mussten sie das feststellen, was wir in Vers 8 lesen. Und plötzlich, als sie umherblickten, sahen sie niemand mehr bei sich als Jesus allein. Das bringt uns zum zweiten Punkt, die harte Realität. Das sind die Verse 9 bis 13 und keine Angst, der erste Punkt war mit Abstand der längste. Das Strahlen war weg. Elia und Mose waren weg. Die Wolke war weg. Nur Jesus war noch da. Und er sah wieder aus wie immer. Wir könnten sagen, aus, vorbei. Und es gab auch keine Hütten. Kein Hollywood-Regisseur würde so einen Film anordnen. Jetzt hieß es für die Jünger, erst einmal wieder vom Berg herunterzusteigen. Zurück in die harte Realität. Ich lese noch einmal die Verse 9 bis 13. Als sie aber vom Berg herabgingen, gebot er ihnen, niemand zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden sei. Und sie behielten das Wort bei sich und besprachen sich untereinander, was das Auferstehen aus den Toten bedeute. Und sie fragten ihn und sprachen: Warum sagen die Schriftgelehrten, dass zuvor Elia kommen müsse? Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Elia kommt wirklich zuvor und stellt alles wieder her, so wie es auch über den Sohn des Menschen geschrieben steht, dass er viel leiden und verachtet werden muss. Aber ich sage euch, dass Elia schon gekommen ist, und sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten, wie über ihn geschrieben steht. Es ist die eine Sache, dass die Herrlichkeit jetzt vorbei ist. Wenn wir dabei gewesen wären, wären wir sicherlich irgendwie enttäuscht, aber irgendwie doch auch erfreut. Ich würde wahrscheinlich die ganze Zeit von der absolut prägenden Erfahrung sprechen und Jesus mit tausenden Fragen löchern. Aber nichts dergleichen passiert. sondern sie gehen einfach vom Berg herunter. Jesus gebietet ihnen, niemanden davon zu erzählen, bis er auferstanden ist. Und danach diskutierten sie dann über die Auferstehung. Das gab Gesprächsbedarf. Denn für die frommen Juden gab es nur eine Auferstehung, und zwar dann, wenn am Ende der Zeiten alle Menschen auferstehen werden. Eine Auferstehung von einem einzelnen Menschen, und das auch noch mitten in der Zeit, das war immer noch für sie undenkbar. Wie das Gespräch zwischen den Jüngern ausging, das erfahren wir nicht. Aber für die Jünger stellte sich im Anschluss gleich die nächste Frage. Warum sagen die Schriftgelehrten eigentlich, dass zuvor Elia kommen müsse? Die Schriftgelehrten kannten das Alte Testament gut und hatten diese These aus dem Propheten Malachi. Dort heißt es nämlich am Ende: Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Die Jünger stellen also ganz nachvollziehbar die Frage: Jesus, du redest in letzter Zeit so viel von deinem Tod und von deiner Auferstehung, aber bevor so etwas Entscheidendes passiert, muss doch erstmal der Elia kommen. Oder irren sich die Schriftgelehrten da? Jesus sagt in den Versen 12 und 13: Elia kommt wirklich zuvor und stellt alles wieder her, so wie es auch über den Sohn des Menschen geschrieben steht, dass er viel leiden und verachtet werden muss. Aber ich sage euch, dass Elia schon gekommen ist, und sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten, wie über ihn geschrieben steht. Jesus sagt also erstmal, dass die Schriftgelehrten recht hatten mit ihrer Ankündigung, dass zuvor Elia kommen muss. Aber als er dann kam, dann haben sie mit ihm gemacht, was sie wollten. Denn der Elia, von dem Malachi sprach, war Johannes der Täufer. Und genau das verstanden die Jünger jetzt. Und er war einige Monate zuvor von Herodes getötet worden. Das haben wir in Markus 6 gelesen. Und Jesus fügt noch hinzu: Genauso werden sie es übrigens mit mir auch machen. Ich möchte heute nicht in dieser Predigt genauer auf dieses Gespräch eingehen, was Jesus hier mit seinen Jüngern führt, sondern ich möchte vor allem, dass wir anhand von diesem Gespräch erkennen, wie groß der Graben zwischen dem Leben in der unmittelbaren Herrlichkeit Gottes ist und der Wirklichkeit unseres irdischen Lebens. In 5 Versen thematisieren Jesus und seine Jünger hier sowohl den gewaltsamen Tod von Johannes dem Täufer als auch den noch gewaltsameren Tod von Jesus selbst. Und das ist die Realität, in der wir leben. Eine Welt, die so sehr vom Bösen umklammert ist, dass sie die Leute hasst, die Gott aus seiner Herrlichkeit schickt, um alles wiederherzustellen, wie es in Vers 12 heißt. Und unten am Fuß des Berges angekommen, wird die Situation nicht wirklich besser. Dort trafen Jesus und die 3 Jünger, dann die anderen 9 Jünger, und die waren gerade in völligem Unglauben daran gescheitert, einen Dämon auszutreiben. Tod und Unglaube, das ist das, was die Realität kennzeichnet, in der wir leben. Seht ihr diesen riesengroßen Graben? Kommen wir zum dritten Punkt, der praktische Nutzen. Der Heidelberger Katechismus fragt sehr oft, nachdem er eine Wahrheit festgestellt hat: Was nützt uns das jetzt eigentlich? Und die Frage möchte ich auch heute zum Abschluss stellen. Was nützt den Jüngern und vor allem, was nützt uns diese Begebenheit vor 2000 Jahren auf diesem Berg? Wir haben davon gelesen, dass die Jünger einen kurzen Einblick bekommen haben in den Himmel. Einen Einblick, der sie tief beeindruckt hat. Johannes zum Beispiel schreibt über dieses Ereignis in seinem Evangelium: Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und auch Petrus schreibt später über diese Erfahrung in 2. Petrus 1: Denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Aber wir Christen heute, wir sind keine Augenzeugen. Wir haben nur in Anführungszeichen davon gelesen. Und wir leben in dieser harten Realität, von der wir eben auch gehört haben. Was nützt es uns also, das zu lesen? Und ich glaube, auch wenn wir selbst nicht dabei waren, haben wir doch sehr viel über Jesus gelernt. Und ich glaube, das nützt uns schon jetzt. Ich bin überzeugt davon. Wir haben Jesus auf der einen Seite ja als wahren Tempel und wahren Hohepriester kennengelernt. Wenn man zur Zeit des alten Bundes Gott begegnen wollte, dann musste man in die Stiftshütte und später in den Tempel gehen. Und eigentlich durfte das auch nur der Hohepriester, der einmal im Jahr in das Allerheiligste ging. Durch Jesus ist das anders geworden, denn er ist der neue Tempel und der neue Hohepriester. Durch Glauben gehören wir zu ihm und sind eins mit ihm. Und deswegen kann Paulus sogar sagen, dass du, wie jeder Christ auch, ein Tempel bist. Und dass vor allem die Gemeinde, also wir, ein Tempel zusammen sind. Das heißt, wir können jetzt überall Gott begegnen. Ganz besonders natürlich in der Gemeinde. Aber egal, wo du bist und wie es dir geht, du kannst dich hinsetzen und Gott im Gebet suchen und ihn anbeten. Das ist möglich, weil Gott hier auf dieser Erde nicht mehr an einem Ort mit seiner Herrlichkeitswolke wohnt, sondern weil er durch seinen Geist in jedem einzelnen Christen wohnt und ganz besonders dort zu sein verspricht, wo Christen zusammenkommen. Wir haben zweitens Jesus als Gottes Sohn und damit als wahren Gott gesehen. Und das ist unglaublich wichtig für seine Mission. Denn Jesus war gekommen, um unsere Schuld zu tragen und vor allem um den Tod zu besiegen. Dazu ist kein anderer Mensch in der Lage, denn alle Menschen sind sterblich und Sünder. Der Heidelberger Katechismus fragt in Frage 17: Warum muss unser Erlöser auch wahrer Gott sein? Und die Antwort ist: Nur wenn ein Mensch auch wahrer Gott ist, kann er die Last des Zornes Gottes tragen und uns die Gerechtigkeit und das Leben erwerben und wiedergeben. Wir dürfen wissen, unsere Sünde ist wirklich weg, denn Jesus ist wahrer Gott. Und drittens haben wir gesehen, dass Jesus der Messias und der wahre Prophet ist. Als Messias bestätigt er das gesamte Alte Testament, sozusagen Mose und Elia und alles, was dazugehört. Als wahrer Prophet ist er der Erste, der das Neue Testament in Gang setzt, was dann ja später von seinen Jüngern und deren Bekannten verfasst wurde. Somit ist die Bibel nicht nur Gottes Wort, weil Gott sie inspiriert hat, das natürlich auch, sondern sie ist auch Gottes Wort, weil das Alte Testament auf Jesus, den Sohn Gottes, hinweist und das Neue Testament bei ihm seinen Anfang nimmt. Bei ihm, dem wahren Propheten. Durch Jesus, den Tempel und den hohen Priester, können wir mit Gott Gemeinschaft haben. Durch Jesus, den wahren Gott, können wir wissen, dass unsere Schuld und unser Tod tatsächlich überwunden sind. Durch Jesus, den Messias und den wahren Propheten, können wir wissen, die gesamte Bibel, Altes und Neues Testament, kommt von Jesus, berichtet von Jesus und findet seine Erfüllung in Jesus. Und damit sind wir schon bei der Beantwortung der Frage nach dem Nutzen für das Jetzt. Wir sehen Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit, aber wir werden ihn sehen. Bis dahin ist unsere Aufgabe, unser Leben in dieser harten Realität dieser Welt an diesem Jesus auszurichten, über den wir heute so viel gelernt haben. Wenn du das alles über Jesus glaubst und wirklich erfasst hast, dann bist du ausgerüstet für das Leben als Pilger hier auf dieser Erde. Denn solange wir hier sind, leben wir im Glauben und noch nicht im Schauen, wie es der Schreiber des Hebräerbriefs sagt. Das heißt, wir glauben an Gott und seine Herrlichkeit, ohne sie zu sehen. Aber gerade deshalb sollten wir uns auf die Herrlichkeit freuen. Und ich behaupte, es ist sogar so, je mehr wir auf die Zukunft in Herrlichkeit ausgerichtet sind, desto leichter fällt es uns, das Leben hier auf dieser Erde zu leben. Das klingt erstmal völlig unrealistisch, aber so ist es. Paulus schreibt zum Beispiel im Philipperbrief Kapitel 3 über sich selbst. Aber was mir Gewinn war, also alles, was mir auf dieser Erde wichtig war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden, gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich's wohl ergreifen könnte, weil ich von Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich's ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Das war die Einstellung des Paulus. Und die Frage an dich heute Morgen ist, ist das deine Einstellung? Das Problem ist doch, dass wir diese harte Realität hier auf dieser Erde so behandeln, als wäre sie gut und vor allem, als wäre sie ewig. Und die Herrlichkeit, die uns erwartet, da denken wir kaum drüber nach. Und wir richten unser Leben eigentlich auch nicht danach aus. Um die Frage vom Anfang aufzugreifen, wie oft hast du in der letzten Woche bewusst etwas mit dem Blick auf den Himmel getan? Der englische Autor C.S. Lewis schrieb einmal, wenn ich feststellen muss, dass nichts in dieser Welt mich vollständig zufriedenstellen kann, dann muss ich daraus schließen, dass ich für eine andere Welt gemacht bin. Wenn ich feststellen muss, dass mich nichts in dieser Welt vollständig zufriedenstellen kann, dann muss ich daraus schließen, dass ich für eine andere Welt gemacht bin. Wir machen uns ja gerne über Petrus und seine Hüttenbauaktion lustig. Er wollte den Moment der Herrlichkeit irgendwie fixieren, irgendwie behalten. Und bei allem, was daran sicherlich falsch war, eine Sache hatte Petrus begriffen. Das, worin ich gerade einen kleinen Einblick habe, das ist die Welt, für die ich gemacht bin. Amen.